Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch. Einer ganz besonderen Ausgabe, einer wirklich absolut besonderen Ausgabe, denn das hier ist irgendwie alles anders gekommen, als es sein sollte. Und deswegen mache ich mir jetzt erstmal der gute Laune wegen hier ein Kaltgetränk auf. Scheiße hier. So. Denn wir haben irgendwie gleichzeitig was zu feiern und gleichzeitig ist irgendwie auch alles nicht so optimal gelaufen. Und naja, ich will euch einfach teilhaben lassen an meinen Gedankengängen und auch an der aktuellen Planung hier beim Telestammtisch. Yo, im letzten Monat haben wir uns unterhalten über die Zukunft des Comics. Es war sehr episch, wir haben da eine ganze Menge Dinge rausbekommen und auch in diesem Monat hatte ich sowas vor. Ich hatte mir tolle Gäste zusammengesucht und wir wollten über eigentlich dasselbe Thema, aber mit anderen Inhalten sprechen. Und naja, sei es drum, es hat leider nicht so stattfinden können. Es waren viele tolle Sachen geplant und unter anderem, und das wiederum hat glücklicherweise funktioniert, war die liebe Eve J. mit Teil dieser Runde. Eve J. kennt man, sie ist im Vorstand des Comic Solidarity Vereins. Die kennen wir hier beim Telestammtisch auch schon sehr gut und wir wollten uns über ganz viele Dinge unterhalten und haben das tatsächlich auch getan. Wir haben uns dann nämlich zu zweit hingesetzt und hier ein bisschen über eine Dreiviertelstunde über Dinge gesprochen, die mit Comics zu tun haben und genau auf dieses Gespräch könnt ihr euch freuen. Das folgt hier nämlich im Anschluss. Dann gab es leider irgendwann dieses blöde Problem, dass die liebe Eve J. halt übelst den Reizhusten bekommen hat. Wir mussten das Gespräch dann einstellen und deswegen kriegt ihr hier eigentlich mehr so eine, nun ja, also das ist nur so ein Teil von dem Gespräch, das geplant war. Ist aber echt ganz toll geworden und ich möchte es euch nicht vorenthalten. Ja, das Gespräch endet dann, wie gesagt, nach einer Dreiviertelstunde hier in diesem Podcast und dann, ja, dann geht's weiter mit den Infos, die euch hier in den nächsten Monaten beim Telestammtisch erwarten. Seid doch mal sehr gespannt auf das, was da gleich auf euch zukommt nach diesem tollen Gespräch mit der Eve J. über ganz viele Dinge, die irgendwie auch mit der Zukunft des Comics zu tun haben. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch, eurem Audio-Podcast, in dem es manchmal um Comics geht. Und auch heute geht es wieder um Comics. Ich habe mir heute eine junge Frau mit ins Boot geholt, mit der ich schon mal über Comics gesprochen habe. Sei es irgendwie privat, sei es irgendwie vor Ort und sei es irgendwie übers Internet. Man läuft sich ständig über den Weg und ich bin einfach hin und weg, dass sie heute wieder Zeit gehabt hat, mit uns über, naja, vielleicht die Zukunft des Comics, über aktuelle Trends im Medium und auch einen Ausblick auf den Comic-Salon in diesem Jahr zu werfen. Hallo und herzlich willkommen, Eve J.
Hallihallo. Hallihallo, Andi. Freut mich, hier zu sein.
Mega. Yo, du hast halt extra, wie gesagt, ein bisschen Zeit freigeschaufelt und das finde ich ganz toll. Du bist ja sowas von drin im Comic-Thema. Also da hattest du eine kleine Auszeit, aber was so den Überblick angeht und vor allem auch so diesen Begriff der Comic-Botschafterin, den ich gern benutze, den repräsentierst du für mich auf jeden Fall. Denn du bist ja mit, ich glaube, Vorstand, kannst uns gern ein bisschen aufklären, auch bei der Comic Solidarity, aber einfach auch schon immer eh und je, ja, absolute Netzwerkerin, die halt Gott und die Welt im Bereich Comic in der Szene kennt, auch einen guten Überblick daran hat, was sind eventuell gerade Probleme, Schwerpunkte und Trends. Und jetzt glaube ich, habe ich eine Menge positive Sachen zu dir gesagt. Würdest du das so bestätigen?
Ja, teils, teils. Also die Comic Solidarity, das war ja so eine Initiative damals, kleiner Rückblick, als wir, boah, ich glaube 2013 so ein bisschen unzufrieden aus dem Comicfest München rausgegangen sind. Und da war das Comic Solidarity der Name eines Plakates, das wir gemeinsam für die Sichtbarkeit von Webcomic-KünstlerInnen geschaffen haben. Und ich bin über die Jahre immer mal wieder gefragt worden, wenn dieses Plakat irgendwo aufgetaucht ist, ja, wie komme ich denn da drauf, wie kann ich da mitmachen? Ich glaube, es waren 30 oder 40, maximal 60 Leute auf dem Ding. Und das deckelt natürlich bei weitem nicht die Menge an Menschen, die sich da mittlerweile zusammengefunden hat. Und ja, Comic Solidarity wurde dann tatsächlich vor über einem Jahr endlich ein eingetragener gemeinnütziger Verein und ja, deren vorstehende Vorsitzende ich bin. Ich habe gehadert mit mir, denn da war ja schon mein Kind geboren und die Ressourcen etwas knapp. Aber ich dachte, hey, wer, wenn nicht ich? Ich muss es mir dann doch auf die Fahne schreiben, dass ich das angeschoben habe. Natürlich nicht ohne meinen sehr treuen Kollegen und Mitstreiter Lukas R.A. Wilde, der heute leider nicht hier sein kann. Dazu gekommen sind noch oder mindestens genauso treue Menschen wie Lisa Rau und Lara K. und viele andere, die sich immer wieder engagieren, engagiert haben und weiterhin engagieren wollen. Jetzt habe ich auch ziemlich viel geredet. Aber ja, wir sind so ein bisschen immer noch BotschafterInnen der Community mehr als des Comics selbst.
Bei euch kann ja jeder vorbeischneiden und irgendwie auch joinen. Also in dem Sinne sind wir hier, rede ich jetzt auch explizit von einem Discord-Server, den es aktuell auch gibt, der auch regelmäßig genutzt wird. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wobei ich nicht weiß, ob das nicht eher so ausschleichen soll. Das kannst du gerne nochmal erläutern. Aber ich glaube, ihr seid nicht drauf versteift, jetzt ausschließlich Comic-Schaffende bei euch mit ins Boot zu holen, oder?
Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ne? Wir haben mal besprochen, wo soll es denn jetzt hingehen? Da kommt immer mal wieder die Idee auf, dass wir uns, wie das Comic-Messen machen zum Beispiel, mit den Comic-Lesenden verknüpfen. Jetzt ist das ein Schuh, wenn man sich den anzieht, der ist ein bisschen groß. Mhm. Und man muss da gucken, wer hat denn diesen Pfad schon ausgetreten, ja? Und in wessen Fußstapfen kann ich da folgen? Wir haben jetzt aktuell eher die Herausforderung, nachdem Facebook-Nutzung ja sehr stark zurückgegangen ist, wo findet unsere Community gerade statt? Und da sind noch nicht alle auf Discord. Also auf Twitter haben wir es eine Zeit lang sehr stark bespielt, aber es ist schon relativ zerfasert, zumal auch einige Menschen gar nicht mehr Social Media nutzen wollen, verständlicherweise. Und da sind wir gerade etwas im Umbruch. Mhm. Passend zur Umbruchzeit mit der Gründung des eingetragenen Vereins gab es dann eben die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Mit einem Jahresbeitrag und einem etwas höheren Jahresbeitrag als Ginkgo-Fördermitglied. Und so kann man sich, auch wenn man sich online nicht dauernd sieht, präsent sein und unterstützen. Aber ich vermisse die Community schon. Also sowohl live als auch online.
Ihr seid seitens der Comic Solidarity ja auch immer RepräsentantInnen vor Ort. Das heißt also, beim Salon und eben, wie du hast schon angesprochen, auch beim Comic Festival, bei der Con in Stuttgart, seid ihr dem Grunde nach immer auch irgendwie einer der größten Indie-Stände und deswegen ist es da auch immer eine tolle Möglichkeit, ja, zum einen Kontakt zu euch aufzunehmen, als auch selbst dort irgendwie eine Form von Repräsentation zu finden. Also einfach, um sich mal, keine Ahnung, mal eine Stunde selbst einen Tisch zu haben oder so. Was da eventuell noch gerade beim Salon auf uns zukommt, das wollen wir am Ende dieser Runde hier besprechen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil es da auch wieder konkrete Pläne gibt. Jetzt ist so ein bisschen der Punkt, dass wir in der letzten Ausgabe hier beim Telestammtisch uns über die Zukunft des Comics unterhalten haben. Das
die
war
Zukunft,
eine Gott. Ganz schön tolle Runde.
Ja.
Und ich hatte tolle Gäste. An der Stelle liebe Grüße an Kartika, Carsten und Naomi. Wir haben ganz viele tolle Dinge festgehalten, auch vieles nur anschneiden können. Und so ein Ergebnis war bei der Frage, okay, wie geht es weiter mit dem Comic? Dass die Hoffnung besteht und der Wunsch, und der halten wir für realistisch, dass Comic als Medium noch sehr viel diverser wird. Dieser Ansatz, Comic ist in Deutschland ein Album gepresstes, sind Sprechblasen und Panels, natürlich auf totem Baum und das Ganze auch für eine eher männliche, weiße, eher ältere Zielgruppe. Das ist, glaube ich, nicht so der Punkt, zumindest nicht mehr langfristig, sondern eben wir wünschen uns eine Diversifizierung sowohl in den Themen als auch in der Präsentation des Comics selbst. Vielleicht kannst du da mal so kurz ein paar Gedankengänge von dir zusammenfassen, wenn es um diese Sachen geht. Ja, was glaubst du? Comic, das Medium, was kann da so in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen? Was sind so allgemeine Trends? Und ich weiß, es ist eine Riesenfrage, die du gerade siehst.
Also ich denke, ich muss da erstmal auf den Status quo eingehen ein bisschen. Ich meine, ihr habt da ja schon eigentlich alles besprochen. Aber ich möchte da noch ein paar Punkte aus meiner Sicht aufgreifen. Also der Status quo, ja, von dem, was sich jetzt gerade gut verkauft, gibt es eine Richtung, das ist Klasse statt Masse, sag ich mal. Da haben wir eben die Graphic Novel von Prestige Verlagen, aber eben auch die Kleinauflagen direkt von den KünstlerInnen auf Messe oder ob das jetzt als Webcomics über Patreon ist, das ist ja ungefähr vergleichbar, wenn auch jetzt nicht im Umsatz. Und da muss man sich fragen, wer macht denn gerade diese Masse woanders? Ja, da kann ich ja ungefähr ableiten, wie es hier weitergehen könnte, aber erstmal zum Status quo. In den letzten Jahren haben sich vor allem in den USA Kindercomics gut verkauft. die auch diverser werden. Das liegt vor allem an den SchöpferInnen. Was sich in Deutschland dagegen sehr gut verkauft hat, sind Influencer-Comics und Bücher. Das werde ich gleich mal ein bisschen erklären. Was mir dabei so ein bisschen aufstößt bei den Kindercomics, ist, dass wir in Deutschland immer noch damit beschäftigt sind, uns davon zu emanzipieren, dass Comics Kinderkram sind. Weißt du, was ich meine? Das wird ja, ja ey, wir sind super seriös, wie so Graphic Novel, hallo. Und das ist auch mal so ein bisschen traurig, weil es so viel zu erzählen gibt und wenn ich die kleinen LeserInnen nicht abhole mit was Neuem, wo sollen die denn dann reinwachsen als Erwachsene? Naja, also du hast halt kleine Verlage wie Kiebitz oder halt noch kleine Verlage, die es versuchen mit den Kindercomics. Da ist aber spürbar, die brauchen erstmal Reichweite. Was heißt Reprodukt Reichweite?
Reprodukt hätte diese Reichweite und die bringen auch eine Menge Kindercomics.
Ja, ja, die klammer ich jetzt mal aus, weil die, also ich meine mit Reichweite zum Beispiel den Bahnhofsbuchhandel und das Barsortiment, ja, also die Zwischenhändler wie Libri und Umbreit und KNV. Und wenn ich in den Bahnhofsbuchhandel schaue und in die Supermärkte, da sehe ich halt lustiges Taschenbuch, Asterix, diese ganzen Unpack-Magazine mit Toys, das ist hauptsächlich von Blue Ocean, das Zeug hier, Ninjago und Batman und wie sie alle heißen. Und da wurde meines Erachtens einfach der Anschluss verpasst, in diese Nische reinzuspringen und zu gucken, wie bleibe ich denn im Magazinbereich oder wie bleibe ich denn im Barsortiment, ohne immer wieder Asterix auflegen zu müssen. Ja, das ist aber gar nicht mein Business, da irgendwie reinzugucken und zu sagen, hättet ihr anders machen können, weil weiß ich nicht, wie das gegangen wäre. Aber der gemeinsame Nenner von diesen Klasse statt Masse und ich möchte mal sagen Masse statt Klasse, wenn wir halt jetzt mal so ein bisschen herabblicken auf die Onpack-Sachen, dann sind das die Wiedererkennungswerte. Das ist halt der gemeinsame Nenner. Entweder über die Brands, also die Figuren wie Donald Duck, Ninjago oder Batman oder die KünstlerInnen oder eben über Personenmarken wie die Influencer. Ja, oder wenn wir vom Graphic Novel Bereich sprechen, so ikonifizierte Personen wie Nick Cave, David Bowie oder so. Das ist der gemeinsame Nenner, wo ich Publikum finde, wo ich Verkäufe generiere. Da klammere ich jetzt mal Manga aus. Da müssen wir die Anne Delseit fragen. Also da finden sich halt hauptsächlich solche, die in Erhebungen sich sowieso immer vernachlässigt sehen, nämlich Heranwachsende und junge Erwachsene. Die lesen ja gar kein Entenhausen oder Superheldenhausen. Und die lesen relativ viel. Und da haben wir hauptsächlich Importe, aber eben auch viel, sehr viel hart und schnell erarbeitetes hier aus Dach, ja, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da stecke ich nicht genug im Thema drin, um zu sagen, wo sind wir da, Klasse statt Masse oder Masse statt Klasse? Da kann man ja mal reinschauen. Und wenn wir jetzt mal zum Thema Diversität überwechseln, ja, wir können hier alle als weiße Menschen zusammensitzen und uns wünschen, dass mehr der Diversität da ist, aber das ist ein bisschen müßig. Ich muss ja eine Situation schaffen, in der Vielfalt einen Boden hat zum Wachsen. Und wir haben das Problem beim Ginkgo gehabt. Wir haben gesagt, oh, wir wollen ganz viele Einreichungen von Leuten, die eben nicht so den Einheitsbrei darstellen. Und dann haben uns die Leute eben gefragt, ja, warum soll ich da einreichen? Oder es gibt gar nicht genug Comics von People of Color. Oder wir hatten eben auch People of Color für, also gerade Women of Color, für das Komitee angefragt. Und das scheitert dann zum Beispiel daran, dass ich eine marginalisierte Personengruppe nicht auch noch umsonst arbeiten lassen kann. Das heißt, wenn der Bereich halt eh wenig abwirft, wenn du dann Diversität anziehen willst, musst du eigentlich die soziale Ungerechtigkeit erstmal ausgleichen, dass diese Leute besonders viele Chancen bekommen und jetzt, ja, salopp gesagt, ausreichend Geld, damit die Schaffensgrundlage da ist. Und das ist halt sowas, ich kann mir das halt wünschen als Person, die vielleicht Asterix-Comics zeichnet, dass die diverser werden, aber in den MacherInnen steckt der Hund begraben. Mhm, wenn du weißt, was ich meine. Wie siehst du das denn? Wie sind denn da deine Erfahrungen zu?
Ja, das ist ganz spannend, dass du gerade diese Perspektive der kreativen Personen mitbringst. Die habe ich natürlich in dem Form erstmal nicht gehabt, weil ich mir denke, naja, ist ja egal, lass doch möglichst einen diversen Comic machen, der halt möglichst diverse Figuren und diverse Geschichten erzählt. Aber du hast schon recht, ein Stück weit ist die Identifikation dieser Figuren mit den KünstlerInnen natürlich auch da und gibt dem Ganzen überhaupt erst eine gewisse, sag ich mal, Glaubhaftigkeit und auch eine gewisse, naja, also Trueness, keine Ahnung, was ich, wie es bezeichnen soll.
Realness.
Also, ja, meinetwegen, ja, genau. Und das ist ja,
Authentizität.
Das ist schön. Ein schönes Wort, ein richtig schönes Wort. Aber das stimmt natürlich. Das ist ja so ein bisschen die Frage, ob diese Comics jetzt, das ist nicht zwangsläufig damit gesagt, dass diese Comics jetzt andere Comics ersetzen. Ganz im Gegenteil, das ist ja nicht Sinn und Zweck, mit diesem Ansatz der Diversität in Comics möglichst jetzt allen irgendwie, keine Ahnung, einen queeren Superman aufs Auge zu drücken, sondern es geht ja eher darum, die Zielgruppe insgesamt zu erweitern und eher Personen, die noch nicht den Zugang zum Medium hatten, und das sind unsere Hörenden tendenziell, meine Hörenden eher ja nicht, sondern die haben den Zugang schon, sondern eben neue Leute mit ins Boot zu holen. Und da ist eine möglichst große Diversität jetzt auch gar nicht nur, was sexuelle Orientierung angeht, sondern auch, keine Ahnung, regionale Geschichten, meinetwegen auch Geschichten, ja, einfach Herkunft im weitesten Sinne und wie sich das auch in kulturellen Sachen ausdrückt, aber einfach auch Abwechslung, auch ganz großes Problem, was ich immer wieder sehe, ist, und das ist gleich ganz binär, aber dass wirklich Geschichten über Frauen und von Frauen, mit Frauen viel zu selten auftreten und so, das sind alles so Punkte, die wenn diese Geschichten kämen, nehmen die ja den alten Geschichten keinen Platz weg. Ganz im Gegenteil, sie erweitern im besten Fall den Markt oder eben die Zielgruppe. Und das fände ich doch sehr wünschenswert, gerade weil da regelmäßig auch tolle Überraschungen drin sind. Ich kann mich erinnern, vor kurzem hatte ich ein Gespräch im Planet Comics in Erfurt, ein Comicladen, den es dort gibt. Und da habe ich regelmäßig Kontakt mit dem lieben Ed, der dort auch zum Beispiel den Comicpark in Erfurt veranstaltet. Liebe Grüße an der Stelle. Und mit dessen Freundin, die Sarah, die wiederum hat mir erzählt von der Mutter, die in den Laden kam und wollte für ihr Kind, ein Mädchen, wollte die einen Comic haben. Und das Besondere, in Erfurt ist das was Besonderes, das Mädchen war eine Person of Color, weil der Vater eben auch eine Person of Color war, und sie fand es gab zu wenig Geschichten, die das repräsentieren. Oft werden das eben dann, keine Ahnung, auch im Bereich Mädchencomics möchte ich es mal nennen, da sind es halt eben hellhäutige Personen mit irgendwie, keine Ahnung, roten und blonden Haaren und so, aber so richtig, die sind auch mal dicker und mal dünner, aber was schon bei der Hautfarbe, da wird es schon schwierig mehr, die Diversität. Und da hat sie wirklich lange suchen müssen, bis sie dann mal irgendeinen Comic gefunden hatte. Ich glaube, es war sogar ein Kindercomic von Reprodukt. Ich krieg den Namen jetzt nicht mehr zusammen, aber das stimmt schon. Es gibt Zielgruppen, die werden einfach noch nicht bedient. Und das ist auch so ein bisschen das, was du sagtest, da gibt es Schnittmengen mit zum Beispiel ja auch dann anderen Themen. Du hattest jetzt beispielsweise Nick Cave als Ikone angedeutet und auch andere ja, Themen, die es einfach gibt, die im Comic behandelt werden können. Da sehe ich tatsächlich noch wirklich richtig viele Möglichkeiten. Ich gehe immer davon aus, dass man Comics verschenken sollte. Mache ich auch gern mal und habe damit auch schon Erfolge gehabt, aber ich bin mir auch im Klaren, dass viele sich freuen und das Ding dann im Schrank verschwinden lassen. Also da gibt es immer, die Gefahr gibt es bei jedem Geschenk, ja. Und wenn du da dann weißt, okay, hier ist jemand geil, voll Fußballfan oder so, dann kaufe ich ihm halt einen von diesen unzähligen Fußballcomics oder Mangas, ja. Und das kannst du bei jeder Sportart machen, das kannst du bei musikalischen Sachen machen. Da gibt es ja so viele Themen, in die Menschen sich reingearbeitet haben, und da gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ein Comic zu. Das sind so meine Gedanken zum Thema Vielfalt.
Man kann ja auch mal Miss Marvel verschenken. Der wird ja nicht schlecht, nur weil der schon eine Weile läuft. Also, da muss ich an den Bericht oder an den TED-Talk von Chimamanda Ngozi Adichie denken. Kennst du die? Das ist feministische Poetin aus Nigeria. Und die hat erzählt, als sie anfing zu schreiben, hat sie natürlich, weil sie entsprechende Kinderbücher hatte, über ein weißes Mädchen mit blauen Augen geschrieben, die Äpfel pflückt. Und bis sie ihre eigene Stimme gefunden hat, das hat halt gedauert. Und das kann man sich mal bei TED.com angucken. Die hat noch einige Talks in der Richtung gehalten, und wir sind auch ein paar unangenehme Themen dabei. Aber das ist mir hängen geblieben. Und das zeige ich auch immer gerne auf Workshops, wenn ich mal, also ich habe eine Zeit lang hier für FSJ hieß das früher, Freiwilliges Soziales Jahr, das bricht ja immer mal um wie das alles heißt. Und ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt während Corona, wie die sich da so zusammenfinden können überhaupt. Wenn ich da so einen Kreativ-Workshop gemacht habe oder einen Comic-Workshop, habe ich immer diesen Talk dabei, um einfach zu zeigen, ja, schreib, was du kennst, okay, aber gibt's darüber hinaus mehr? Was ist eigentlich deine Geschichte? Was versuchst du nachzuahmen, weil du denkst, das ist so? Also viele schreiben dann sofort Superhelden-Comics, vielleicht auch sogar noch aus männlicher Perspektive, obwohl es Frauen sind. Und das ist sehr, sehr spannend, das Thema. Und deswegen sprechen wir natürlich von Authentizität und dass wir jetzt mal tatsächlich Raum öffnen können für People of Color, die über People of Color schreiben. Was jetzt nicht heißt, dass ich nur als weiße Person weiße Comics machen sollte. Mhm. Also das ist so, ne, wie politisch positionierst du dich da? Diskutierst du da hauptsächlich online drüber, ohne Comics zu machen? Oder machst du tatsächlich mal einen Comic und guckst, was passiert? Das werfe ich mal so in den Raum, ja? Weil wir reiben uns ja seit Jahren auf und arbeiten uns da ab an dem Thema. Und es bleibt sehr weiß in der Diskussion.
Ja, das ist natürlich ein Thema, glaube ich, da kann man auch hunderte Meinungen zu haben, wie weit man in welche Richtung auch geht. Deswegen darf da jeder für sich selbst, jede Person für sich selbst entscheiden, wie sie das gern hätte. Ich finde aber den Ansatz mit den Kindern auf jeden Fall auch nochmal spannend. Dann muss ich mir halt meinen Comic-Nachwuchs 100 Jahre später als der Rest der Welt jetzt eben erst erziehen. Okay, Mickey Mouse wird, glaube ich, meines Wissens nicht mal mehr richtig produziert, beziehungsweise es gibt, glaube ich, gar keine neuen Mickey Mouse-Comics. Das sind alles irgendwelche wiederverwerteten Geschichten. Das war, glaube ich, mein letzter Stand. Belehre mich, wenn du es besser weißt. Keine Ahnung, also ich glaube, da wird jetzt in der Richtung nichts mehr kommen und jetzt machen wir uns nichts vor. Ist vielleicht auch alles ein bisschen outdated. Und da gibt es ja nun wirklich eine Menge tolle neue Projekte, beispielsweise auch dieses Polle-Magazin, was da aktuell, glaube ich, sogar in der Nummer 6 sogar schon am Start ist oder so. Also die haben schon einige Ausgaben produziert und da auch eine Menge tolle, hochwertige Comics abgedruckt. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist, aber sollte das jetzt wirklich schon Ausgabe Nummer 6 sein, spricht das ja tendenziell für das Projekt. Ich frage mich nur ein bisschen, wie kriege ich jetzt unseren Nachwuchs, jetzt gar nicht mal nur unseren persönlichen, sondern meinetwegen auch, ja, einfach die Kinder, egal wo sie herkommen, wie kriege ich die jetzt dazu, vielleicht doch mal einen Comic in die Hand zu nehmen und sei es eben auf dem Tablet das jetzt zu lesen oder sei es das irgendwo anders, denn das ist vielleicht gar nicht so einfach. Gerade man muss das üben, das muss schon ein Mindestalter vorhanden sein, gerade wenn es um das Thema Text geht. Ich persönlich habe die Erfahrung, dass sich Comics nicht so sonderlich gut vorlesen lassen. Ich habe das versucht ich hatte von irgendeinem älteren Gratis-Comic-Tag ein dünnes Heftchen hier mit den Minions. Minions sind bei meiner Vierjährigen gerade auf jeden Fall ein großes Ding und die sind ja sprachneutral. Das ist voll toll. Die erleben ihre Geschichten ja ohne, dass da irgendwer was sagt. Ne? Und das hat ein Stück weit genau. Es hat auf jeden Fall ein Stück weit funktioniert und wir haben vor kurzem bei den Comic-Cookies ja aktuelle Kindercomics von Marvel präsentiert und da ist quasi jede Seite ist eine Splash-Page quasi. Es gibt keine Panels in dem Sinne und es gibt ganz viel Text manchmal, aber das ist mehr so eine Art Wimmelbild, Text-Dings-Bums, weil halt jedes Wort auf der Seite ist mit B geschrieben und deswegen sind da ganz viele kleine Worte mit B. Das ist ganz lustig oder so, aber ich glaube, da war das für meine Vierjährige wäre es noch nix. Kurzum, auch so, dass beim Kiebitz-Verlag erscheint, da kenne ich jetzt nur eine Handvoll Sachen, das sind eher ja schon klassische Comics für Kinder und das ist zu komplex, ja, bis in einem gewissen Alter, wie ich finde. Also meine Frage jetzt vielleicht, wie kriegen wir das hin, da ab welchem Alter Kinder ranzuführen an das Thema? Meine Comics hier in der nächstgrößeren Stadt, wo ich die Bibliotheken auch zu habe, da steht das alles in der Kinderabteilung und da stehen aber auch die Comics in der Kinderabteilung, die definitiv nichts für Kinder sind. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ja, wie kriegen wir Kinder dazu, vielleicht Comics zu lesen? Ist es das Vorlesen? Ist das der Einstieg? Was denkst du?
Also, unserer ist jetzt ja 2,5 und mag sein, dass er hier möglichst ideale Bedingungen vorfindet mit Heiko und mir.
Vielleicht.
Da wird halt alles zum Comic, ne? Also ich wähle die Kinderbücher, wenn man sie jetzt nicht gerade geschenkt bekommt, so aus, dass sie auch gut vorzulesen sind. Ich wähle gern nach IllustratorInnen aus, die ich auch, ja, vielleicht kenne oder irgendwie über Instagram kennengelernt habe. Mir fallen da manchmal Leute auf. Und ich denke, boah, ja, wie zum Beispiel die Anne-Kathrin Behl, da kaufe ich fast jedes Buch, weil es Spaß macht, die eben vorzulesen. Und da kann eben alles zum Comic werden. Also auch gerade Wimmelbilder werden bei uns dann zu moderierten Comics. Und um jetzt mal Eigenwerbung zu machen, Heiko macht ja die der kleine ICE-Comics. Das sind ja Gratis-Comics im also für die Leselok, das In-House- oder On-Board-Magazin für kleine Leute der Deutschen Bahn. Und diese Marke ist unheimlich am Arbeiten und es wird immer wieder geschaut, was können wir machen. Das ist ein Kundenbindungsprogramm, ne? Aber dieses Kundenbindungsprogramm ermöglicht, dass da so fast im Stil eines Yps-Hefts oder eines Bussi-Bär-Magazins halt echt schöne Sachen gemacht werden. Und ein Teil davon sind eben diese Comics. Und die Bindung, die da entsteht über die Figuren, über das Vorlesen, über die verschiedenen Stimmen, da passiert halt schon Comic. Und schon seit er halt ein Jahr alt ist. Also es geht schon. Man muss sich ein bisschen überlegen, was sind denn die Vorstufen zu so einem Comic? Und was ist dann der Comic, den mein Kind dann zum ersten Mal so alleine lesen wird? Also ich muss hier lauter Marken nennen, weil ne, so ist es halt. Ja, ja. Zum Beispiel, wir haben Pepper Woods Comics. So kleine Büchlein, die gab es mal irgendwie, also wirklich so ganz einfache Vorlesedinger, da steht immer nur ein Satz drin. Die sind sogar auf Englisch, man kann die so Stantepede übersetzen. Und das sind, muss ich sagen, die ersten Comics, die er sich dann eben auch selber anguckt und halt erzählt, was die da machen und in Dialog geht mit dem ganzen Ding. Und ich sehe das halt so schon mal als den ersten Ansatzpunkt. Und ob ich jetzt in die Marke reinwachse und sage, na, dann lese ich halt später das Grim und Gritty DC Reboot von Peppa Pig, ja, das ist dann meins. Das wird man dann sehen, ja. Aber ich denke, das Rezipieren mit einer gewissen Faszination, das funktioniert halt nicht passiv. Also mein Kind an ein Tablet zu setzen, ich meine, diese ganzen kleinen ICE-Sachen, die gibt's eben auch über das Onboard-Mediensystem, irgendwelche Hörbuch-Adaptionen und sowas. Das funktioniert nicht. Du kannst die da nicht passiv im Tablet hinsetzen und sagen, ja, mach mal. Dann kannst du halt auch so diese ganzen super Billo-YouTube-Videos anmachen, wo ein kleiner Traktor durch die Gegend fährt und was singt. Auch sehr hoch im Kurs. Also, weißt du, ich kann halt nicht immer nur sagen, ja, jetzt, ich will die kleinen Leute jetzt hier als meine Zielgruppe haben. Ja, dann guck mal, was die brauchen. Was brauchen die gerade? Sind es die gleichen Kinder wie vor 10, 15, 40 Jahren oder sind das andere Kinder? Sind die neugieriger? Haben die andere Bedürfnisse? Geht es da mehr um Reizreduktion als um Reizüberflutung? Also du merkst, ich könnte mich über dieses Thema auch ergießen.
Ja, definitiv. Wenn wir vielleicht noch mal ein paar Jahre weitergehen in dem Alter, das Menschen so haben können, dann fällt mir natürlich die Schulzeit ein und da insbesondere unter anderem auch der liebe Nils Oskamp, der seinen Drei-Steine-Graphic-Novel, die er da gern und ausgiebig und in unzähligen Lesungen schon vorgestellt hat und wird ja auch gefördert und ist ja auch ein wichtiges und richtiges Thema und so, wäre natürlich spannend zu wissen, ob das jetzt zwangsläufig dafür gesorgt hat, dass Jugendliche, Kinder, irgendwas dazwischen, keine Ahnung, dass die den Zugang zum Medium gefunden haben und da plötzlich, oh, guck mal hier, solche krassen Themen und das im Comic, Mensch, das könnte mal was anderes sein als Entenhausen. Das wäre natürlich spannend. Du hast jetzt gemeint, du hast beim FSJ ja auch Workshops gehabt und da auch zumindest Lesungen gehabt. Ich weiß nicht, ob du das Thema Comic da explizit mit eingestreut hast, aber das werden eher jüngere Leute gewesen sein, oder?
Ach, das sind junge Erwachsene zwischen 16 bis 26. Also sehr unterschiedlich. Und das ist auch eine eklektische Summe, da das der FSJ Kultur ist. Ich glaube, wir hatten sogar eine Dame da, die war in Erlangen tätig. Wir haben uns da leider nicht vor Ort getroffen. Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Comics, von denen wir annehmen, sie seien für junge Leute, eigentlich für Leute sind, die sich wieder jung fühlen wollen. Und das ist ein bisschen eine unbequeme Wahrheit, ja? Also für wen mache ich diese Verjüngungen, diese ewigen Verjüngungen von Superhelden-Comics? Die mache ich nicht für die 15-Jährigen. Das ist es nicht. Die machen was anderes. Also ich kann leider sagen, aus meiner Erfahrung sind die Nils Oskamp Comics vielleicht mal im Schulunterricht durchgenommen worden, aber da ist nicht der Bedarf da zu sagen, oh, Comics ist was anderes als Entenhausen. Das interessiert die gar nicht, weil die noch nicht mal Berührung mit Entenhausen hatten. Also es ist ein lustiges Taschenbuch, haben wir gelesen als Kids. Die nicht?
Ja. Das ist vielleicht dann der Ansatz Manga. Denn das ist ja eine total. Geschichte, da bin ich immer total überrascht bei der Frage, wo ist denn jetzt hier der Comic-Nachwuchs auf dem Salon? Ja, der ist in der Manga-Szene und zwar im großen Stil. Wenn du siehst und da auch wieder mal, meinetwegen der Comic-Park, den ich gerne besuche, weil er auch so eine tolle Location ist in Erfurt, ein toller, riesengroßer Garten quasi mit Bühnen und allem drum und dran. Und da laufen dann Menschen natürlich im Cosplay rum und zwar in Cosplays, von denen du und ich wahrscheinlich zunächst nicht identifizieren können, wo die Figur herkommt. Wäre jetzt Unterstellung. Und das sind ganz viele junge Menschen, die mit Herzblut in diesem Anime- und Manga-Sektor drinstecken. Das finde ich total faszinierend und habe aber auch festgestellt, dass sie bei den Fragen, die so wirklich, und ich will die Unterscheidung Manga-Comic nicht machen offiziell, aber ich mache sie hier jetzt mal, wenn man dann eben dann die Fragen stellt, wie sieht's denn aus, hast du eigentlich auch mal den aktuellen Batman-Comic gelesen oder hast du da, keine Ahnung, mal eine Graphic Novel von Carlsen oder so in der Hand gehabt? Dann auf gar keinen Fall, weil Comics lesen sie ja nicht. Also oft habe ich den Eindruck, dass es da einen klaren Graben gibt und der ganz, dieser wird gemacht zwischen Comic und Manga, wo auch immer er jetzt vielleicht erstmal herkommt, vielleicht auch aus marketingtechnischen Gründen, aber auch in einem gewissen Rahmen aus einer Generationenfrage herauskommt. Denn ich habe so das Gefühl, das, was dem klassischen Comic an Nachwuchs verloren geht, gedeiht im Bereich Manga und hat aber auch gar kein Interesse vielleicht in diesen Comic-Bereich überzuwechseln, was ja auch gegenseitig manchmal so ist, vielleicht da kein Interesse zu haben. Ich hatte es jetzt in der letzten Ausgabe erwähnt, vor nicht allzu langer Zeit war es ja irgendwie komisch, sich auf Comic-Veranstaltungen über Manga zu unterhalten, wurde ein Stück weit belächelt. Also das vielleicht so mal ein bisschen so ein Thema, das ich einschwenken möchte. Wie sieht das aus? Kannst du da was nachvollziehen? Hast du auch dieses Gefühl, dass der Nachwuchs vielleicht eher im Manga-Bereich steckt? Und wie sind da deine Einschätzungen bei der Frage, wieso, sag ich mal, diese Transition zwischen beiden Bereichen stattfindet?
Also, wenn wir von Comic-Nachwuchs sprechen, machen wir mal einen kurzen Ausflug in die Bibliotheks- Szene. Also die großen Förderer in dem Bereich sind eben Bibliotheken, Schulen, Schulbibliotheken, die Comic-Lesungen veranstalten. Also ich habe es ja vorhin schon mal mit dem Erlebnis für kleine Leute angedeutet. Dieses Erlebnis setzt sich natürlich fort. Also kleiner Schwenk auf Stuttgart vor 4, 5 Jahren, ich weiß nicht mehr, wo Katja Klengel und ich auf der Bühne standen und so einen Zeichenwettbewerb gemacht haben. Und wir hatten zwei Mädels da sitzen, die wollten danach Comiczeichnerinnen werden. Ohne dass wir jetzt groß Comics gelesen haben, die fanden das einfach toll, spontan zu zeichnen, sich auszudrücken. Die fanden die Messe toll, die fanden die CosplayerInnen toll. Das war eine Experience, die sie dann danach mit den Heften und Büchern verbunden haben. Und das machen eben dann auch die Schulbibliotheken. Die sagen, hier, wir haben neue Comics angeschafft und hier sind die MacherInnen dazu. Und die lesen euch das jetzt vor. Und da wird ein neues Interesse geschaffen. Und das meinte ich mit, wer sind die Kinder von heute? Die musst du anders abholen. Die musst du eben mit dieser Experience abholen. Und deswegen, finde ich, sind die CosplayerInnen die allerbesten Komplizen, weil sie diese Marken repräsentieren und diese Nischen. Und je nebensächlicher und kleiner und versteckter diese eine Figur ist, über die 50 Cosplays gemacht haben, je neugieriger kann ich so eine heranwachsende Person machen, die dann genau den Comic auf Webtoons findet und so. Also da funktionieren oder da passieren Sachen, in die wir gar nicht reingucken können. Und das ist auch gut so, weil diese Subszenen, da stecken die Graswurzeln drin, da steckt das große Momentum drin. Also ich glaube, da passiert schon sehr, sehr viel beim Nachwuchs. Aber ich kann es noch nicht überblicken, ne? Aber yay, Manga.
Auf jeden Fall yay, Manga. Viel geiler Scheiß, der aber, wie ich finde, es kann ein ganz subjektiver Eindruck sein, in einer anderen Subkultur stattfindet oder zumindest in einer anderen Personengruppe, als so das tut, was ich als Comic-Bubble mal bezeichnen möchte. Hast du diesen Eindruck auch? Hast du den nicht, weil das für dich wirklich auch in denselben Orten und mit denselben Menschen stattfindet? Kannst du das nachvollziehen?
Also das Publikum ist eindeutig ein anderes. Das merkt man halt gerade auf der MCC in Leipzig, also die Sektion, die Halle, die ja immer, immer gefüllt und immer, immer umgreifender, umfassender wurde und sich da halt die Buchbubble, die Altherren, wie man sie leider nennen muss, immer jedes Jahr darüber aufgeregt haben, so aber, Und du bist dort und wir waren ja mit Comic Solidarity auch ein paar Mal dort und die Kids, sage ich jetzt mal salopp, haben halt das gesucht, was sie da erwartet haben, nämlich hauptsächlich die asiatische, Entschuldigung, die japanische Leserichtung und einen gewissen Look and Feel, den sie gewohnt sind. Und es waren dann eher die Leute Mitte, Ende 20, Mitte, Ende 30, die dann eben die Indie-Comics, die wir mit Comic Solidarity präsentiert und repräsentiert haben, angenommen haben. Und das ist aber verschmolzen, weil viele KünstlerInnen eben beides machen und beiden, also verschiedene Ausdrücke beherrschen. Und so würde ich jetzt bei Comic Solidarity gar nicht Comic und Manga trennen, wie du schon gesagt hast, das ist, kann man halt abschaffen. Aber die Fandoms, die sind auf jeden Fall getrennt. Und in einem Fandom habe ich eben die CosplayerInnen, ich habe die Comics, ich habe verschiedene Experiences und die informieren sich dann gegenseitig. Und da wird dann halt aber auch alles gekauft, gerade in der Artist Alley. Der Comic, aber auch gerne limitierte Prints, Schlüsselanhänger, was auch immer. Weil du dann so kleine, du hast so kleine Gruppen, die sich dann eben, und das meinte ich eben vorhin mit gemeinsamer Nenner ist Wiedererkennbarkeit, die sich dann eben an die KünstlerInnen heften und deren Marke und sagen, hey, ich bin die spezielle Crowd, die liest jetzt diesen einen Manga und ich werde immer wieder diese KünstlerInnen treffen und das ist jetzt mein Ding. Ich habe deine Frage nicht wirklich beantwortet, oder?
Ja, doch schon. Es geht halt, ich will halt eigentlich wissen, ob so Comic-Verlage, nennen wir mal zwei exemplarisch, weil sie sich auch so konträr sind, meinetwegen Plam Plam Productions, ein Heftchenverlag, Indie-Bereich und aber auch ein großer Albenverlag wie meinetwegen Splitter, ob die sich Hoffnung machen können, dass in 20 Jahren, in 10 Jahren der Nachwuchs für ihre Comics aus dem Manga-Bereich gekommen ist. Oder ob es da genau gar keine Überschneidung für gibt. Und da bin ich halt skeptisch, wenn wir uns die Zukunft des Mediums anschauen wollen.
Naja, gut, ich meine, muss es die Überschneidung geben? Also es ist ja so, als würden wir über Musik sprechen und sagen zu einer Person, die Mariah Carey hört, warum hörst du nicht Rammstein? Was ist falsch mit dir? Also diese Strömungen, die lösen sich natürlich ab, aber die existieren auch komplett gerechtfertigt nebeneinander.
Ja, genau,
und da wird es halt auch Nachwuchs geben für die entsprechenden Produkte. Es gibt Kids, die hören halt Michael Jackson und The Doors und das wird immer so sein.
Ja, okay. Also behalten wir es fest, dass die Parallelität, wenn man so will, beider Publikums, ich weiß nicht, was ist, die Mehrzahl von Publikum, egal, die Zielgruppen einfach verschiedene sein können, aber auch generell groß sind und der Bereich Bildkunst, also Comickunst, wird schon in irgendeiner Form Abnehmer finden, nur halt unter Umständen muss da eine gewisse Abwechslung und Vielfalt einfach stattfinden, damit der Markt da langfristig von leben kann.
Ja, das ist halt die Frage, die ich mir hier in der Comic Solidarity stelle. Bin ich dafür zuständig, dem Markt Fragen zu beantworten oder bin ich dafür zuständig, oder ich meine, das ist ja so eine selbstgewählte Zuständigkeit, die manchmal ein bisschen daneben ist für mich, weil ich mich da in so eine Rolle gesetzt habe, die überwältigend ist. Was brauchen die Kunstschaffenden? Was brauchen die denn, damit die überhaupt arbeiten können? Und da kommen eben die Produkte raus. Und dann kann ich überlegen, wie kriege ich die vermarktet? Und nicht, ja, was braucht denn der Markt jetzt? Ja, der Markt braucht irgendwie Dominion-Comics.
Das ist tatsächlich ein sehr guter Ansatz auch vielleicht für ein neues Thema in der Richtung. Vielleicht kurz für die Zuhörenden, kurz zur Einleitung. Wie entsteht eigentlich so ein Comic? In vielen Fällen, auch gerade bei den Mitgliedern der Comic Solidarity, sind das Herzensprojekte, die sind irgendwie nebenbei entstanden oder man hat sich extra Zeit freigeschaufelt. Am Ende kommt dann irgendeine Form von Comic raus, die in irgendeiner Form präsentiert wird und vielleicht kommt sogar Geld bei rum. Aber in der echten Welt, wenn es quasi Menschen gibt, die davon wirklich leben müssen, weil Comic halt eben auch zu produzieren ist, ist es definitiv Arbeit und irgendwer muss auch was essen und eine Miete bezahlen, da gibt es in ganz oft Vorschüsse. Die gibt's nicht unbedingt in Deutschland, die gibt's aber definitiv in den franko-belgischen Ländern, die gibt's in den Staaten und garantiert auch in vielen asiatischen Ländern. Ist es nicht unüblich, dass du, wenn du überhaupt einen Pitch hast, dann pitchst du das deine Comic-Idee einem Verlag und dann kriegen die im besten Fall richtig Bock auf dein Projekt und geben dir Geld dafür, dass du es erst machst. Du musst also nicht bereits mit dem fertigen Comic auf diese Verlage zukommen. Und da würde ich gerne so ein bisschen mal die Frage an dich weiterreichen. Ich weiß, du hast da auch sehr viel Einblick, auch was Verlage unterschiedlichster Größenordnung angeht. Unterschiedliche Projekte hast du auch schon begleitet beim Entstehungsprozess. Und da waren sicher welche dabei, die waren vor allem Herzblut finanziert. Und da waren bestimmt auch welche dabei, wo es vorher den ein oder anderen Taler gab. Wie sieht es aus, dieses Konzept Vorschüsse für Comics erstellen? Wie viel Zukunft siehst du da, gerade auch vielleicht für diesen, ja, für die deutsche Szene?
Ja, viel. Also einfordern, ne? Wenn wir jetzt mal alle aufhören abzuliefern, ohne dass wir einen Cent in der Hand haben, dann muss man sich daran orientieren. Jetzt sprechen wir natürlich viel von Indie-Comics. Da sind die Indie-Verlage natürlich Kollaborateure und nicht die großen Gönner. Das geht nicht. Das wird sich natürlich gewünscht, aber das geht so nicht wirklich. Es sei denn, man hat eine gewisse, man hat ein gewisses Seed Money mit reingebracht. Dann kannst du natürlich Vorschüsse auszahlen für deine erwarteten Verkaufszahlen. Weil das ist nämlich der Punkt. Du machst einen Vertrag, da steht dann drin, hier, wir machen dir den Comic, so und so viele Seiten. Die Person schreibt, die Person zeichnet's oder eben in Personalunion, was ja immer schön günstig kommt. Und dann produzieren wir davon so und so viel Stück. Und du kriegst quasi auf die ersten 1.000, 2.000, 10.000 verkauften Comics diesen Vorschuss. Und danach kriegst du erst wieder Geld, also wenn du das so verhandelt hast, wenn dann das 10.001. Heft verkauft worden ist. Das ist, wie ich finde, die beste Art und Weise, es zu machen. Entschuldigung. Dann gibt's aber natürlich auch andere Arten. Also wenn du als Künstlerin zum Beispiel nur illustrierst, also nicht nur im Sinne von, dass das jetzt wenig Arbeit sei, sondern dass du in dem Projekt jetzt nicht als Schöpferin drin steckst, dann lässt du dich natürlich für deine Arbeitszeit bezahlen. Wenn du aber Creator-owned Comics machst oder eben Auftragscomics, dann musst du diese Art von Vertrag machen. Entschuldigung, ich muss mal abhusten.
Ja, das war's, das Gespräch mit der Eve. Es ist dann halt einfach besser gewesen, das Ganze abzubrechen, zu unterbrechen und irgendwie auch zu verschieben. Wir wollten über viele weitere Dinge noch sprechen, unter anderem auch alles, was uns demnächst bei den Aktionen der Comic Solidarity, insbesondere auch beim Comic Salon, erwartet. Denn im Juni findet er wieder statt, der internationale Comic Salon Erlangen, und es sind eine Menge Dinge geplant, auf die ich hier an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal kurz mit euch zu sprechen kommen möchte. Das sind auch übrigens die Inhalte, die ihr dann im Juni hier beim Telestammtisch bekommen werdet. Und zwar habe ich bereits die Zusage, dass ich da definitiv Dinge moderieren werde. Das werdet mich bei der Comic Solidarity auf der Bühne sehen, als auch bei anderen Bühnenveranstaltungen. Es wird wieder das große Podcaster-Treffen geben. Und ja, ich möchte jetzt nicht zu viele Dinge vorwegnehmen, aber ich glaube, wer mich zum Beispiel persönlich einfach mal treffen möchte, der sollte das unbedingt tun. Ich werde überall auch mein Mikro dabei haben und meine Aufnahmegeräte. Wir arbeiten unter anderem auch zusammen mit den Jungs und Mädels von Splashpage. Die machen da ja sehr viele Videoaufzeichnungen. Ich werde mich ein bisschen ums Audio kümmern. Es wird wieder groß, episch und unheimlich stressig. Wird toll. Davon kriegt ihr, wie gesagt, ganz viel hier beim Telestammtisch zu hören. Bei der Comic Solidarity sind auch verschiedene Dinge geplant. Ihr kriegt natürlich wieder Spotlights, also Art-Spotlights, Lesungen, Vorträge und was nicht alles. Die haben auch wieder eine ganz tolle Aktion am Start. Diese nennt sich diesmal Besuch mich. Und Besuch mich ist eine Postkartenaktion. Ihr kennt das schon von Spiel mich. Das waren so Sammelkarten, die man so ein bisschen wie so Pokémon Trading Cards quasi sammeln konnte von verschiedenen KünstlerInnen und konnte dann gegeneinander spielen. Jetzt in diesem Jahr wird es Besuch mich geben und das sind Postkarten. Auf diesen Postkarten findet ihr Motive aus verschiedenen Comics von den Personen, die mit teilnehmen. Also die haben Comics gezeichnet, da gibt es Orte und Personen und das wird so ein bisschen im Vintage-Look sein, dass ihr da halt einfach ja, Postkarten aus diesen Comics bekommen könnt. Ich glaube kostenfrei, keine Ahnung, oder zumindest für einen Unkostenbeitrag. Und das wird ganz toll, die kann man sammeln. Ich habe schon erste Entwürfe gesehen, das sieht wirklich großartig aus. Viele tolle Menschen haben sich da zusammengefunden, um hier im Vintage-Look ja ihre Motive zu präsentieren. Auch da seid mal gespannt, was ihr da alles kriegen könnt. Es wird toll und richtig viel Spaß machen. Generell erwartet uns eine ganze Menge tolles Zeug beim Comic-Salon. Ich bin schon ganz hibbelig und kribbelig. Es ist Wahnsinn, Leute. Ihr könnt euch vorstellen, also ich will nur mal so ein bisschen was teasen, ja. Wie gesagt, Podcaster-Treffen findet statt. Ich versuche für vereinzelte Aktionen noch Sponsoren. Ich habe sowas wie ein Podcast-Pavillon im Kopf. Es wird wohl mindestens 2, wenn nicht gar 3 offizielle Bühnen im Stadtgarten von Erlangen geben, also nicht nur diesen großen Pavillon, wo die Universitäten und die Comic Solidarity beim letzten Mal drin waren, sondern eben auch richtige als Veranstaltungsorte Open-Air-Bühnen und das ist, glaube ich, nochmal auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum letzten Mal-Salon. Da kommt viel geiler Scheiß auf uns zu und ich bin wirklich hin und weg, ich freue mich mega drauf. Das sind also die Inhalte, die ihr hier beim Telestammtisch bekommen werdet im Juno. Ja, was ist eigentlich mit dem Mai? Also ich bin jetzt ja erstmal im Urlaub, ne? Das heißt also, das hier kommt kurz vor meinem Urlaub raus und wenn ich dann wieder da bin, fahre ich eigentlich auch schon wieder weg. Denn 2 Veranstaltungen im Mai stehen an, die hier die Mai-Ausgabe befüllen werden. Das ist zum einen wieder der Comic Park. Und beim Comic Park werde ich natürlich wieder ganz viele Menschen interviewen, die da unterwegs sind, insbesondere die Comic-KünstlerInnen interessieren mich. Und in diesem Jahr sind wir auch ultra, ja, einfach international aufgestellt. Der Michael Dedio hat ja wieder jede Menge Leute am Start, international wie nationale, ja, einfach Profis, die hier dem Ed vom Comic Park besorgt hat. Also ich lese hier mal eine Liste vor. Glenn Fabry, das ist der Cover-Artist von Preacher, ja. Francesco Manna, Marco Guaglione, Raulo Carrares, Raphael Ortiz und Mark Laszlo, das sind die internationalen Gäste, die, also die haben alle irgendwie die Marvel-DC-Sachen gemacht und so, also wirklich, das sind große Namen. Und aus Deutschland haben wir wieder mit dabei den Stefan Sobetzky, unseren guten alten Bekannten Sascha Dörp, als auch Rainer Engel, wenn der bis dahin wieder fit ist, gute Besserung. Und die werde ich mir irgendwie alle versuchen zu schnappen und mit den Interviews zu führen. Ja, und dann treffe ich mich noch auf der Bühne. Und zwar einmal mit dem Joshua Dantes zusammen mit dem Alexander Kaschte. Und das ist der Chef vom Insektenhaus Verlag. Den kennen wir auch. Das sind so 2 ganz tolle Indie-Verlage, die haben. Ne? Also Joshua Dantes eben vom Dantes Verlag und Insektenhaus Verlag. Auch die machen gerade tolle Sachen. Den Alex Kaschte muss man eigentlich auch nicht vorstellen. Der ist ja auch bekannter Musiker. Und mit den beiden unterhalte ich mich an dem Samstag vom Comic Park über folgendes Thema: How-to-Comic-Verlag. Wie man halt so einen Comic-Verlag schmeißt und was man da so alles beachten muss. Wir haben eine halbe Stunde auf der großen Parkbühne in Erfurt. Das wird ganz toll. Und da freue ich mich schon mega drauf. Ich glaube, dass ich da eigentlich nur so ein paar Eckpunkte nennen muss und die beiden Jungs machen das alleine. Es wird also nicht viel für mich zu tun geben. Auch da werde ich meine Aufnahmegeräte am Start haben, das Ganze für euch aufzeichnen. Auch das gibt es hier im Mai beim Telestammtisch zu hören. Dabei viel Spaß. Das ist die erste von 2 Veranstaltungen, die ich im Mai ansteuern werde. Die zweite Veranstaltung ist die Comic Expansion. Und die Comic Expansion, das ist quasi eine Comic-Konferenz. Ich wurde eingeladen und fahr da jetzt mal hin. Das ist voll toll, weil die übernehmen alles von Reisekosten bis zur Unterbringung vor Ort in Berlin in einem kleinen, aber feinen Hotel. Und dort treffen sich verschiedene, wenn man so will, Comic-BotschafterInnen und unterhalten sich über Dinge, die mit Comics zu tun haben. Da finden Workshops statt und da kommt, glaube ich, viel Interessantes auf uns zu. Ich glaube, letztlich ist es aber vor allem eine Networking-Veranstaltung. Auch da habe ich die große Freude, VertreterInnen der Orga interviewen zu dürfen. Die schnappe ich mir und unterhalten uns mal ganz lange, was es eigentlich bedeutet, eine Comic-Konferenz aufzuziehen. Wo kommt das Geld her? Warum machen wir das eigentlich? Wer nimmt dran teil? Mit welchen Zielen und so? Das wird, glaube ich, ganz toll. Ja, und dann werde ich mir natürlich ganz viele Personen von Rang und Namen aus der deutschen Comic-Szene, die dort an einem Donnerstag und einem Freitag zusammenkommen. Das müssen also Leute sein, die da zumindest mal Urlaub nehmen können und sich dann da irgendwie über Comics unterhalten wollen. Die werde ich mir alle schnappen und dann unterhalten wir uns mal und gucken mal, wo die Reise hingeht. Unter anderem wird der Andreas Platthaus auch da sein, den kennt man ja auch als Comic-Journalisten, der wird einen Workshop schmeißen und wenn ich es richtig verstanden habe, werde ich Teil dieses Workshops sein. Also ich bin echt gespannt, was mich da erwartet und auch für euch dann letztlich ganz viel aufzeichnen. Das wird der große zweite Part in der Mai-Ausgabe hier beim Telestammtisch sein. Jo, und das waren sie, die Ausblicke auf die nächsten Monate. Nachdem ihr jetzt hier also mal eher so eine Interlude zwischen Desaster-Baustellen-Folge bekommen habt, in der ihr vor allem das tolle Gespräch mit der Eve J in weiten Teilen zumindest auf die Ohren bekommen habt, folgt hier noch der Ausblick auf den Mai. Im Mai gibt es, wie gesagt, Inhalte zum Comic Park und auch zur Comic Expansion. Und im Juni folgt dann das volle Programm zu Dingen, die beim internationalen Comic-Salon stattfinden werden. Wir werden hier außerdem die Tage auch noch aufzeichnen, die neue Ausgabe der Comic-Cookies. Ich weiß gar nicht, ob ich das ja jemals richtig erwähnt habe, aber zusammen mit dem Andy, dem Breedstorm und dem Patrick habe ich inzwischen seit echt, naja, über einem Jahr, länger auf jeden Fall, schon ganz viele Sachen am Start bei den Comic-Cookies. Wir haben das ja quasi, wir haben so neu gestartet, das war so das Comeback der Comic-Cookies und wir werden in diesem Monat noch Folge 113 aufnehmen. Dafür haben wir jeweils wieder immer zwei Comics am Start, die wir reihum uns vorstellen. Teilweise kennen wir die schon, teilweise eben nicht. Und dann unterhalten wir uns einfach mal und gucken, wo die Reise hingeht. Am Ende folgt dann immer noch die neue Kategorie Cookies Code Authority. Und in der Kategorie Cookies Code Authority, ja, da unterhalten wir uns einfach über, ja, Comics, die wir gemeinsam gelesen haben. Es gibt dann immer so diesen einen Comic des Monats und den haben wir uns einfach so alle vier gegönnt und unterhalten uns dann und hoffen dadurch dann einen gewissen Austausch zu forcieren. In diesem Monat wird es gehen um Being Monsters von der lieben Julia Beutling. Die hat uns schon mal ein Intro eingesprochen bei den Comic Cookies und das ist inzwischen echt einfach auch ein tolles Projekt, wo ich mal ganz aktiv über Comics sprechen kann bei den Comic Cookies. Das ist toll. Ist ja nun auch Deutschlands ältester, noch lebender, existierender Comic-Podcast und ich finde es toll, wie breit wir da aufgestellt sind, was für unterschiedliche Sachen wir da besprechen und ich möchte euch auf jeden Fall empfehlen, da unbedingt mal reinzuhören. Das wäre sonst schade, wenn ihr das nicht tätet und in diesem Monat geht es eben bei der Cookies Code Authority um Being Monsters, die ersten beiden Kapitel von Julia Beutling. Jo, und dann will ich noch zu ganz zu guter Letzt auf jeden Fall auch nochmal droppen, was es hier an anderen Comic-Podcasts so gibt, die ich aktuell höre und die ich mal empfehlen möchte. Es sind wirklich eine Menge Sachen, die ich hier drauf habe in meinem Podcatcher und möchte euch da jetzt mal so ein paar Dinge rausgreifen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Hört mal rein, falls noch nicht. Ich höre wirklich wahnsinnig gern Art aber herzlich. Das ist ein Projekt von Flix und Marvin Clifford. Da sind jetzt seit längerem keine neuen Ausgaben gekommen, aber hört mal rein, das sind so ein bisschen so Perspektiven von Comic-Künstlern zum Thema Comics. Ist, glaube ich, noch laufend. Wie gesagt, zwar seit 10 Monaten schon eine Pause, aber hört da mal unbedingt rein. Ebenso finde ich es ganz toll, was bei den Jungs von Comic-O-Rama so mit am Start ist. Und die sind ja seit geraumer Zeit damit beschäftigt, sich über Spawn zu unterhalten. Wer also irgendwie Interesse an der Comicfigur Spawn hat, für die ja nun irgendwann demnächst auch mal ein neuer Film kommen soll, von Todd McFarlane produziert, wenn nicht sogar irgendwie noch mehr, der sollte unbedingt auch mal reinhören, was die Jungs bei Spawn-O-Rama, aka Comic-O-Rama, so zu Spawn zu erzählen haben. Das finde ich auch immer ganz toll. Ebenso großartig ist der Podcast zur Comic Invasion. Liebe Grüße da an Lara und Carlos, die hier ganz viel machen. Aktuell ist zum Beispiel erschienen eine Ausgabe, in der sich das Team der Comic Invasion mal vorstellt. Auch da solltet ihr unbedingt mal reinhören. Es gab bis vor kurzem zumindest noch einen Podcast namens Comic-Nachrichten. Ein Wort kann man so finden, wo ja ein bisschen aktuelle Comic-News eingebracht wurden. Das Ganze geht immer nur so wenige Minuten, so um die 10 maximal, meistens weniger. Und das bietet einen ganz guten, interessanten Kurzeindruck zum Thema Comics. Gerade aktuelle deutsche Dinge werden da oft besprochen. Deutsche Themen möchte ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen. Wer den Comic Talk mag, so wie ich, der ist vielleicht auch gut damit beraten, sich das Ganze nochmal als Podcast reinzuziehen. Ich habe selten die Zeit, mir den Comic Talk als YouTube-Format zu geben und möchte deswegen auf jeden Fall empfehlen, hier auch nochmal die Podcast-Ausgaben zu empfehlen. Das sind immer ältere Ausgaben, einfach nochmal die Audiospur davon. Audioqualitativ vielleicht noch nicht so ganz hochwertig, wie ihr das vielleicht von anderen Podcasts wie den Cookies oder den Telestammtisch gewohnt seid, aber auf jeden Fall mega unterhaltsam. Jo, und das ist das Vorletzte gewesen. Ja genau, ich möchte euch auf jeden Fall noch auf Ikigai hinweisen. Die beiden Mädels, Susanne Koskun und Rakami, habe ich hier auch schon beim Telestammtisch interviewt. Und auch die bringen KünstlerInnen-Perspektiven mit von zwei Mangaka, die das eben sind. Die sind ja relativ drin in der Szene, haben auch regelmäßig Gästinnen am Start, wo sie einfach neue, ja, Talente vorstellen und können auch selbst so eigene Gedankengänge mit einbringen. Möchte ich auch mal empfehlen, ist einfach sympathisch. Was ich, glaube ich, wirklich nicht mehr empfehlen brauche, ist der Pow, ein Comic-Podcast, was hier die Jungs so regelmäßig rausballern, ist auch cool. Ich höre mir nicht alles an, aber ganz punktuell gibt es hier wirklich eine Menge spannende, ja, einfach Comic-Podcasts. Ich kann mich erinnern, dass die zum Beispiel auch mal diese ganze Comixology-Geschichte mal ein bisschen ja, intensiver beleuchtet haben. Das habe ich mir gern angehört, war auch sehr erhellend. Einfach um mal rauszubekommen, was da bei Comixology eigentlich alles gerade schiefgelaufen ist. Die Ausgabe kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Und ich höre natürlich heute wie damals immer noch gern rein bei Peng Puff Pow, der Comic-Podcast. Das sind zwei Jungs aus Berlin. Der eine ist, glaube ich, bei Black Dog Comics oder so mit am Start oder war es Hamburg, keine Ahnung. Das macht mir auf jeden Fall viel Spaß, das zu hören. Das ist, die haben immer so das, keine Ahnung, es geht viel um DC und Marvel, aber nicht ausschließlich. Es geht viel aber auch um diese Händlerperspektive, die man haben kann, wenn man Comics vertickt. Möchte ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen. Ja, und ich glaube, das war eher mein Rundumschlag. Ich brauche nicht mehr drüber reden, wie geil Yay Comics ist. Das wissen wir inzwischen alle. Und auch bei drei Frauen in Comics kann man regelmäßig reinhören. Das wisst ihr auch. Aber das sind auf jeden Fall mal so ein paar... Ja, Picks von mir, Podcast-Picks von mir, Empfehlungen. Ich habe auch angefangen, The Manga punktuell zu hören. Das ist jemand namens Brown, kein blassen Schimmer, wer das ist, aber der führt ganz spannende Interviews mit VertreterInnen der Comic- und Manga-Szene aus Deutschland, hat da wirklich tolle Sachen gemacht, auch relativ lange Gespräche. 1,5 bis 2 Stunden ist da nicht unüblich. Auch das kann ich empfehlen und jetzt höre ich aber wirklich auf und überlasse euch hier nach dieser ganz besonderen Ausgabe des Telestammtisch mit meinen Podcast-Empfehlungen. Wenn ihr also jetzt Sehnsucht habt nach Comic-Podcast-Inhalten, dann hört doch unbedingt mal da rein. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die Interaktion mit euch auf Social Media, auf der neuen Website tele-stammtisch.de könnt ihr ja, mich und uns, das Team der Filmkritiken, die Podcast-Redaktion, die ja auch drüben noch bei den Filmkritiken da jede Woche nahezu alle Kinostarts und jede Menge Streaming-Starts bespricht, auf jeden Fall auch noch finden, Kontakt aufnehmen, tut es mal. Ich freue mich drauf, euch in entweder Erfurt beim Comicpark zu treffen, vielleicht sogar in Berlin bei der Comic Expansion oder aber auf jeden Fall im Juni in Erlangen beim Internationalen Comic Salon. Es wird ein Traum und irgendwie auch großartig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.